Ja, hallo Freunde, grüße euch herzlich. Willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott, allesamt miteinander. Guten Morgen, no coffee, no worky, Freunde. Ja, ich melde mich heute zu Wort am Montag, den 26.01.2026 zum Thomasgarten Newsticker. Und ich melde mich aus einem vereisten und verschneiten Lappland. Ja, bei minus 24 Grad. Es ist bitterkalt draußen. Hurra, die Gampfers kostet die Welt. Und genau da setzen wir mal an, beim ersten Bericht. Wir gehen in die Vereinigten Staaten von Amerika. Mindestens 21 US-Bundesstaaten haben dort den Notstand ausgerufen. Die Behörden fordern die Bevölkerung auf, zu Hause zu bleiben, was zu leeren Regalen in den Supermärkten führt. Das heißt, auch die Leute, die dafür verantwortlich sind, dass es eben volle Supermarktregale gibt, die bleiben alle zu Hause. Da steht alles still. Ne? Urban Survival, sind wir mittendrin im Spektrum. Ja? Was ist los? Amerika versinkt wegen einem historischen Wintersturm im Schneechaos. Es herrscht der Ausnahmezustand. Kann man überall lesen, sucht euch die Quellen mal raus, ja, einfach mal googeln. Etwa, das ist Stand gestern, etwa 780.000 Haushalte sind ohne Strom. Ja, wir hatten das kürzlich in Berlin, ja. Und 12.000 Flüge wurden aufgrund eines herannahenden Jahrhundertschneesturms in den USA gestrichen, berichten die lokalen Medien. Ich habe ja auch Feedback, ich habe Familie in den Staaten und die berichten mir auf täglicher Basis, da ist wirklich Chaos, da ist die Hölle los, ja? Das waren die Zahlen von gestern Abend mit den 780.000 Haushalten. Ja, inzwischen sind wir angelangt bei 1 Million Haushalte ohne Strom. Betroffen sind insgesamt 190 Millionen Menschen. Ja, weil es gibt ja auch Menschen, die ohne Haushalt leben. Sans Domicil fix, Penner. Ja, Leute, die unter Brücken hausen, in Tunnels hausen, irgendwo nicht angemeldet sind, etc. pp. Oder die Häuser haben, Baracken, wo es keinen Strom gibt. Ja? Wenn die Amerikaner in einigen Bundesländern, sage ich jetzt mal so mit Blick nach draußen bei uns in Lappland, ja, wenn die betroffenen Bundesländer in Amerika solche, hauptsächlich die im Süden, ne, weil die im Norden ist wieder eine andere Geschichte, solche Winter hätten wie wir in Lappland, ich glaube, dann wäre das Chaos perfekt. Weil wir haben, wie gesagt, heute zum Beispiel minus 24 Grad. Wir hatten die letzte Zeit einen Schneesturm, hat da den anderen gejagt und es war wirklich, das war wirklich brutal. Aber für uns ist das fröhlicher Alltag, ja. Das ist bei uns Normalität und das ist so wie, ja, irgendwie Routine, ja. Unter den Schuhen machen wir da so Gummistrappons mit so Eisennoppen dran, ja, damit du laufen kannst auf dem Eis, auf den Winterreifen, da haben wir Dubdecks drauf, das sind Spikes, ja. Und vorne an der Lok, wenn wir Zug fahren, ich bin neulich gefahren mit meiner Frau von Stockholm nach Östersund, da haben die Züge vorne so an den Loks so Schneeräumer dran. Ja, links eine Scheibe, rechts eine Scheibe, formt ein V nach vorne gerichtet und das räumt den Schnee weg. Also die Schweden sind da bestens ausgerichtet oder bestens eingestellt auf solche winterlichen Verhältnisse und für die Amerikaner ist es wirklich ein Schock. Ja, das heißt, was für die Amerikaner jetzt kommt, so wie ein Kanickelfangschlag. Wir sind gefangen in Eis und Schnee und Chaos und absolut und Haushalte ohne Strom und ohne was weiß ich, Tod und Teufel. Das ist für uns irgendwie Normalität. Wir sind darauf vorbereitet und wir hören nicht auf, uns darauf vorzubereiten. Das ist Teil vom Alltag, würde ich sagen. Sich vorbereiten auf ein Desaster. Sich vorbereiten auf Urban Survival. Sich vorbereiten auf das, was kommen kann. That's the point. Ja? Und ich denke, wer das nicht gewohnt ist, zum Beispiel die im Süden in Amerika, die haben sowas alle 10 Jahre mal. Ja, oder vor 5 Jahren war mal so ein Vorfall, so ein riesiger Schneesturm, ja, auch in Texas. Und wer da nicht vorbereitet ist, wer da den Scoop nicht hat, wer da den Fokus nicht hat, naja, der ist lost in space. Und ich sage halt immer, wer es nicht schafft, sich vorzubereiten, ist vorbereitet, es nicht zu schaffen. That's the point. Wir gehen mal weiter rein in das nächste Thema. Ja, und das ist kritisches Thema. Es geht um den Iran. Der Iran hat angekündigt, im Falle eines US-Angriffs die USS Abraham Lincoln zu versenken. Und zwar mit einer Hyperschallrakete. Der Iran hat angekündigt, den Flugzeugträger USS Abraham Lincoln zu versenken, und zwar mit einer Hyperschallrakete. Ja, die Lincoln, die ist unterwegs Richtung Nahe Osten, Golf von Oman, Arabisches Meer. Ja, und es ist ein atombetriebener Flugzeugträger der Nimitz-Klasse. Und das ist, wenn ihr wollt, eine eine schwimmende Luftwaffenbasis, ja. Und zu dieser mobilen Luftwaffenbasis gehören 2 bis 3 Zerstörer. Die sind da für die Luftraketenabwehr und für die U-Boot-Jagd. Dazu gehören weiterhin mindestens 1 Kreuzer mit Tomahawk-Marschflugkörpern, 1 Atom-U-Boot, unsichtbar, was das Unangenehme an der Sache ist, 5 bis 6 Flugstaffeln, Kampfjets, Helikopter und alles, was ihr wollt. Ja, zu den Helikoptern möchte ich noch sagen, dass diese unwahrscheinlich wichtig sind. Die sind unauffällig, aber sie sind wichtig, weil diese Helikopter, das sind die Augen unterhalb der Meeresoberfläche, weil es sind diese Helikopter, die feindliche Atom-U-Boote aufspüren können. Ja, das können ja nicht diese Kreuzer, das können nicht diese, das kann nicht die USS Abraham Lincoln, das kann nicht diese Kampfjets, Hornets oder F-18, was weiß ich, toten Teufel, das können nur diese Hubschrauber. Also die Hubschrauber, unauffällig, immer so ein bisschen im Hintergrund, aber unwahrscheinlich wichtig für diese ganze schwimmende Flotte, ja. Und sollte es den Iranern gelingen, die Lincoln zu versenken, woran ich zu 99% nicht glaube, aber da ist immer noch das 1%, da steht ja noch immer Fragen wie ein Fragezeichen im Raum, ja, dann wäre das für die USA dramatisch. Aber ich denke, noch dramatischer wäre es für den Iran. Warum? Weil, gesetzt den Fall, die Iraner versenken die USS Abe Lincoln, dann werden meines Erachtens nach, so denke ich als alter Militär, die Amerikaner nicht zögern, und zwar keine Sekunde lang, strategische Atomwaffen einzusetzen gegen den Iran. Und dann wäre die, wie sagt Thomas Gass, die Kacke am Dampfen. That's the point. Ja? Wir machen mal weiter, wir gehen zum nächsten Thema. Und das nächste Thema, das ist ziemlich, das muss man mit Vorsicht angehen, mit Vorsicht genießen. Da muss man schauen, da muss man die Worte richtig wählen. Es geht um Eis. Eis, also nicht Schneechaos, sondern ICE. Geht es auch nicht um den Zug, den ICE-Zug, sondern es geht um die Immigration Customs Enforcement. Das sind die Polizisten der Einwanderungsbehörde. Immigration, Einwanderung, Customs, Zoll, ja, und Einwanderung und Enforcement. Das sind diese Agenten, ja. Und da wurde jetzt wieder ein Mann erschossen, und zwar in Minneapolis, ja, Minnesota. Und bei dem Opfer handelt es sich um Alex Pretty. Pretty, der war tätig als im Pflegebereich, ja. Und es war ein US-Amerikaner. Und das ist jetzt schon der 2. US-Amerikaner, der dort erschossen wurde. Ja, wir hatten ja den Vorfall vor 2 Wochen, glaube ich, Rene Good. Und der heutige Vorfall, der gestrige Vorfall, das war nur 1 Kilometer entfernt von dem Tatort, wo eben auch Rene Good Opfer wurde von diesen Eisagenten, ja. Angeblich war es Notwehr, und ich habe gehört, 12 Schüsse seien abgegeben worden. Und es macht mich natürlich als Soldatin schon ein bisschen stutzig. Ja. Ich habe mir da die Videos angeschaut. Ich habe mir alle Videos angeschaut in Sachen Rene Good. Ich habe mir alle Videos angeschaut in Sachen Alex Pretty, dieser Altenpfleger. Die beiden waren, wie gesagt, Amerikaner. Es waren keine illegalen Einwanderer etc. pp. Das heißt, man hat da, wenn ich mal so ausdrücken darf, man hat da gehandelt irgendwie, als stünden alle Amerikaner unter Generalverdacht. Ja, da wurde nicht hingegangen und gesagt, okay, wir haben die Information, dass ihr illegal im Lande seid. Wir machen ein Check-up. Ausweis, bitte schön, wer bist du, wo kommst du her, warum bist du hier, etc. pp. Ja, nee, da gab's so, wie ich die Sache sehe, ja, so ein Generalverdacht, und jeder ist verdächtig. Ja, und das geht natürlich nicht, so kann man die Sachen nicht angehen. Jetzt komme ich mal zurück zu diesen 12 Schüssen. Ich stelle mir da die Frage, ob diese ICE Agents überhaupt eine Ausbildung bekommen haben, weil das, was da stattfand, das ist richtig unprofessionell gewesen. Ich habe mir die Filme, wie gesagt, angeschaut, vor allem von diesem Alex Pretty, ja, der ja Opfer war. Und was ich gesehen habe, ich persönlich habe keine Waffe gesehen. Man sagt, er hätte eine Waffe gehabt, er wäre bewaffnet gewesen. Und was ich gesehen habe, war, dass so ungefähr 5 bis 6 ICE Agents auf dem drauf waren. Die haben an dem rumgezerrt, ja. Und da stellt sich mir die Frage, warum kann es den Agenten nicht gelingen, diesen Mann zu immobilisieren, wie es eine Law Enforcement Polizei machen könnte, wenn sie gut ausgebildet wäre, mit 2-3 Handgriffen, damit er gar nicht die Waffe, wenn er denn eine hätte oder gehabt hat, in der Hand oder in der Tasche, damit er da gar nichts anfangen kann. Also 2-3 Griffe zur Immobilisation von diesem Alex. Ja, Alex hieß der, ja. Und dann wäre die Sache gelaufen. Aber nee, die haben es nicht geschafft, zu 6 diesen Mann zu metrisieren. Die haben es nicht geschafft, diesen Mann zu immobilisieren via Polizeigriff. Und das ist schon mal ein Armutszeugnis. Also ich zweifle an der Professionalität von diesen ICE Agents. Ich gehe jetzt mal ganz bewusst weg von diesem konkreten Fall ICE. Ja? Ich bewerte jetzt nicht mehr diese ICE Agents. Ich spreche jetzt als Soldat. Ich war ja viele Jahre lang in einer militärischen Einheit und wir wurden auch zu Law Enforcement Operations herangezogen. Mehrmals. Wir sind auch dazu ausgebildet worden von den Gendarmen in Frankreich, von der Gendarmerie Nationale. Ja, da waren wir mit der Einheit geschlossen da unten in Frankreich und die haben uns ausgebildet in Law Enforcement. Heißt, ein bisschen ein anderer Themenbereich wie Militär. Und ich sage dir jetzt mal ganz nüchtern, und ich sage euch mal ganz nüchtern, ja, wenn ich einen Mann unter meiner Fuchtel gehabt hätte, in meiner Einheit, ja, der 12 Schüsse abgibt, ohne dass eine eindeutige, identifizierte, unmittelbare Bedrohung vorliegt, dann hätte ich damit ein Problem gehabt. Dann wäre dieser Mann nicht mehr tragbar. Nicht wegen Politik, nicht wegen dem öffentlichen Druck, sondern wegen der Professionalität. Besser gesagt, wegen der fehlenden Professionalität. Ja, weil die Leute werden ja, ob jetzt bei ICE, so sollte es doch sein, oder bei einer Armeeeinheit, monatelang, jahrelang für Einsätze vorbereitet. Sie werden ausgebildet, sie werden trainiert, sie machen Manöver. Sie durchlaufen einen professionellen Ausbildungszyklus. Und in einer ernstzunehmenden Einheit, da gelten ganz einfache, simple Regeln. Ja? Schießen ist das letzte Mittel. Ja, der Schusswaffengebrauch ist das letzte Mittel. Die Identifikation der Bedrohung ist absolute Pflicht. Das heißt, die Bedrohung muss sich wirklich manifestieren. Und die Verhältnismäßigkeit, die ist absolut nicht verhandelbar. Kommen wir mal zur Identifikation. Ich war oft im Rahmen meiner Einheit eingesetzt, wie gesagt, im Law Enforcement. Ja, Beispiel Mitrovica, Beispiel Bangui, Zentralafrikanische Republik. Manchmal waren wir zum Beispiel in Bangui umgeben von einer Horde von Menschen, die alle bewaffnet waren. Ja, das heißt, wenn ich einen Menschen sehe, der eigentlich feindselig mir gegenüber eingestellt ist und er trägt eine Waffe, das befugt mich noch lange nicht zu schießen. Und zwar ganz und gar nicht. Er trägt seine Waffe, ich trage eine Waffe. Basta. Die Gefahrenlage ist imminent und das berechtigt mich zum Einsatz der Waffe, wenn jetzt einer dieser Männer die Waffe hebt und auf mich zielt. Das ist eine andere Sache. Und das ist der ganze Unterschied. Crowd, viele Menschen, alle tragen eine Waffe oder viele tragen eine Waffe. In Amerika ist es genauso, ob jetzt offen oder verdeckt. Aber die Waffe kommt nicht ins Spiel. Sie wird nicht eingesetzt. Damit wird nicht gedroht oder irgendjemand wird bedroht. Sachlage ruhig, kalm, professionell. Kein Grund zum Schießen, und zwar gar nicht. Nur weil ich eine Waffe vermute oder sehe, das gibt meinen Leuten kein Recht, ihre Waffe einzusetzen. No way. No way. In dem Augenblick, wo ich eine Waffe sehe, und ich sehe ganz genau, wie der Mann, der diese Waffe trägt, diese Waffe an die Wange bringt und auf mich schießt oder eben diesen hier macht, dann habe ich das Recht, in Sachen Notwehr meine Waffe anzuwenden. Aber in beiden Fällen, René Good oder bei diesem Krankenpfleger da, der vor 2 Tagen Opfer wurde von ICE, möchte ich mal sagen, dass diese Gefahrenlage nicht gegeben war. Und so haben meines Erachtens nach diese ICE-Soldaten unprofessionell gehandelt. Das kann man denen vorwerfen, ja? Und 12 Schüsse, das bedeutet nicht Kontrolle. 12 Schüsse, das bedeutet Stress, Kontrollverlust, mangelnde Ausbildung oder mangelnde Führung. Das heißt, es gibt Ice Agents, aber die sind vorne an der Front, aber es gibt ja auch eine Führung. Und wenn die Führung irgendwelche falsche Befehle gibt oder die Leute nicht kontrollieren können oder wenn die Führung diese Agents, die vorne sind an der Front, nicht gut ausgebildet haben, dann kommt es eben zu Opfern. Opfern, die normalerweise nicht hätten sein dürfen. Auf gar keinen Fall. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und nein, 12 Schüsse abzugeben, das hat nichts mit Heldentum zu tun. Da ist kein Ich-war-in-Gefahr-Moment, ja, sondern das ist ein Armutszeugnis für jede Organisation, die behauptet, professionell zu handeln. Und jetzt sage ich euch, was wir bei der Legion gemacht hätten, also nicht mehr im Eisspektrum drin, sondern bei der Fremdbelegung, bei der Armee, bei meiner Einheit, was passiert wäre, wenn so etwas geschehen wäre, ja, diese 12 Schüsse abgegeben auf einen Mann, wo die Bedrohung nicht wirklich, ich würde sagen, imminent war oder wo die Bedrohung als solche nicht wirklich identifiziert war. Also da war keine Lebensgefahr da, ja. Der Mann wäre sofort aus diesem Einsatz gezogen, vor ein Militärgericht gestellt und aus dem Dienst entfernt worden. That's the point. Ja? So wäre das passiert in der Fremdenlegion. Nicht aus Rache, sondern um eins klar zu machen, wer eine Waffe trägt, der trägt seine Verantwortung. Ja? Eine Waffe ist Verantwortung. Du trägst eine Waffe, weil du die Waffe eventuell einsetzen musst, aber du musst dir immer und zu jeder Zeit der Verantwortung deiner Macht bewusst sein. Ja? Und du musst deiner Ausbildung gerecht diese Waffe zur Anwendung bringen oder eben diese Waffe schweigen lassen. Und genau das ist der Unterschied zwischen einer bewaffneten Gruppe und einer professionellen Einheit. Eure Meinung, mal ehrlich. Und mehr sage ich nicht dazu. Wir gehen weiter zum nächsten Bericht. Ja, und wir haben hier einen Minnesota Governor Walz compares ICE to Nazis after Minneapolis Shooting. Das heißt, hier haben wir den Walz, den blende ich mal ein, der Gouverneur von Minnesota. Und der hat gesagt, diese ICE Agents oder diese ICE Organisation, das wären alle Nazis, ja. Dann hätten wir noch ein Video von, was habe ich gestern gesagt, T-Rex? Nee, von Donald J. Trump, ja, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Und der kündigt an, ab dem 1. Februar 2026 keine Bundesmittel mehr an Städte oder Bundesstaaten zu geben, die illegale Einwanderer vor der Einwanderungsbehörde ICE schützen. Wörtlich sagte er, ich werde es nicht länger dulden, dass Städte oder Bundesstaaten Straftäter auf Kosten der US-Bürger schützen.
Additionally, starting February 1st, we're not making any payments to sanctuary cities or states having sanctuary cities because they do everything possible to protect criminals at the expense of American citizens, and it breeds fraud and crime and all of the other problems that come. So we're not making any payment to anybody that supports sanctuary cities.
Jetzt haben wir aber das Phänomen, dass die letzten beiden Getöteten astreine US-Bürger waren. Und keine illegale Emigrantin. What? Und dann hätte ich da noch einen kleinen Zusatz. Das ist so ein bisschen persönlich, so ein bisschen meine Meinung. Und das haben die Amerikaner vielleicht vergessen. Die haben vielleicht ihre Geschichte vergessen. Warum? Was ist denn Amerika? Es gibt ja nicht den Amerikaner. Amerika ist ja ein Melting Pot of Einwanderer. Und die waren ja mehr oder weniger alle illegal. Da sind damals die Iren gekommen, ja. Da war doch diese Kartoffelpest da in Irland. Die sind alle ausgewandert. Weg nach Virginia, keine Ahnung, mit Schiffen, ne. Da waren die Deutschen drüben, die Holländer, die Italiener, die Chinesen, die Russen, die, alles was ihr wollt. Amerika ist ein Melting Pot of Europa. Und Asien und Australien und was weiß ich. Ja. Das heißt, heute macht man irgendwie so ansatzweise Jagd auf illegale Immigranten. Und vergiss dabei, dass Amerika, dass die Population der Amerikaner basiert, eben auf diese Einwanderer basiert, die ja eigentlich auch illegal waren. Weil das eigentliche Amerika, korrigiert mich bitte, gehört eigentlich den Apachen, den Assiniboine, den Crow, den Cheyenne, den Nez Percé, alles was ihr wollt. Das sind die eigentlichen Amerikaner. Ja? Oder habe ich da einen Denkfehler? So, liebe Freunde, abschließend haben wir da noch einen kleinen Artikel, den habe ich heute Morgen gefunden. Ja? Und zwar hat die NATO die größten Manöver gestartet seit langem und die heißen Steadfast Dart. Ja? Um einen Konflikt, um angeblich einen Konflikt mit Russland zu simulieren. Also der Gegner ist Russland. Das sind die Roten, das sind die im Osten etc. pp. Das war zu meiner Bundeswehrzeit schon so. Ne? Da haben wir immer dieses Feindbild. Der Russe ist der Feind. Oder die Sowjets damals, das sind die Feinde, heute sind es die Russen. Ja? Ich lese euch mal vor, was da steht. Im Rahmen der Militärübungen wird die Verlegung, die massive Verlegung von Truppen und Waffen im Falle eines Konflikts mit Russland geübt, einschließlich der Richtungen Baltikum und Polen. Also rüber an die NATO-Ostflanke, ganz klar. Ne? An den Manövern nehmen mehr als 10.000 Soldaten aus 11 Ländern, 17 Schiffe und etwa 20 Flugzeuge und rund 1.500 Fahrzeuge teil, darunter Panzer, Raketensysteme und Militärlastwagen. Die Hauptlogistik läuft dabei über Deutschland, das ist nicht neu, das wissen wir, das faktisch zur zentralen Transitplattform der NATO wird oder geworden ist. Ja? Jetzt gehen wir nochmal zurück auf die Zahlen. An den Manövern nehmen 10.000 Soldaten aus 11 Ländern teil. Das ist somit alles, was die NATO, die europäische NATO für dieses Manöver im Augenblick aufwenden oder aufbringen kann. 10.000 Soldaten. Wobei natürlich das nicht die Anzahl der Kämpfer ist. Da kannst du mal ein Drittel abziehen, weil da noch Fahrer dabei sind, weil da noch Logistikleute dabei sind, die aus dem zivilen Bereich kommen, etc. pp., etc. pp., etc. pp. Also das sind nicht Leute, die vorne an der Front kämpfen, sondern das sind Leute, die das Ganze am Funktionieren halten. Die wirkliche Anzahl der Kämpfer dürfte hier bei 6.000 liegen. Mehr sind das nicht. Ja? Und auf jeden Fall habe ich da mal so Überlegungen angestellt, ich bin mal rein, ich habe auch mal ChatGPT gefragt, pass mal auf, wie viele Opfer gibt es aktuell, von Todesopfern, im Krieg Ukraine-Russland oder Russland-Ukraine? Und der Chat hat mir Folgendes rausgehauen, auf russischer Seite täglich bis zu 850 und auf weil die ja im Angriffsmodus sind, im Vorrücken, das sind Angreifer, da hast du immer mehr Verluste, als wenn du Verteidiger bist. Und die Ukrainer, da wurde gesagt, 300, 350. Ja? Jetzt nehmen wir mal so ein Mittelmaß. Früher war das mal viel mehr. Ja? Es gibt immer wieder Perioden. Früher war es mal viel mehr und es kommt auch wieder eine Zeit, wo es sicherlich auch mehr wird. Leider möchte ich sagen. Ja? Nehmen wir mal ein Mittelmaß, 1.000 Soldaten am Tag Opfer von diesem Krieg. 1.000 Soldaten. Ja? Wir haben 10.000 NATO-Soldaten. Wie lange würde der Krieg dauern, bis diese NATO-Soldaten Opfer wären? Eurer Meinung nach? Ein paar Tage? Ein paar Wochen? Dann hätten wir einen Status, wo ich sage, aus die Maus, Ende Gelände. Und dann? Kann die NATO nachschieben? Hat die NATO genug Soldaten, um mehr als 2-3 Monate so einen Krieg zu führen? Haben wir genug Munition? Haben wir genug Budget? Haben wir genug Material? Haben wir genug Kampfpanzer? Haben wir genug Artilleriesysteme? Genug Mörser? Haben wir genug Drohnen? Haben wir genug Erfahrung im Kampf der hohen Intensität? Ich zweifle dran. Deswegen finde ich, und das ist meine persönliche Meinung, ist es immer besser, die Waffen eigentlich schweigen zu lassen. Gar keine Drohkulissen aufzubauen. Auch wenn anderswo vielleicht hypothetisch es Drohkulissen gibt und dass wir uns alle treffen am Verhandlungstisch. Weil ich habe es gestern gesagt, alle Kriege enden am Verhandlungstisch. Und so ist das richtig. Und es ist nur eine Frage der Zeit. Und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, das war ein falscher Ausdruck. Es ist nur eine Frage, wie lange wollen wir das noch hinauszögern, dieses Sichtreffen am Verhandlungstisch, weil es jeden Tag eben diese Opfer gibt. Und ich denke, dass jeder gewonnene Tag, endlich zu sagen, wir machen Frieden, kein Tag zu viel ist. Weil zwischenzeitlich Menschen sterben. Und muss ich die Frage stellen, warum? Ich habe gestern gesagt, dass Europa Mittel zum Zweck ist. Ja, ich habe das auch im Kontext gesagt, warum ich das denke. Und da sollte man drüber nachdenken. Und ich glaube nicht, dass es richtig wäre, dass wir einen einzigen Bundeswehrsoldaten verlieren, nur weil wir hinterher vielleicht feststellen müssen, wir haben ein falsches Feindbild gehabt. Ja? Schaut euch das Clip von gestern nochmal an. Da wisst ihr, welchen Kontext ich meine und warum ich mich heute so ausdrücke. Wegen den Machtblöcken, wegen der strategischen Planung, wegen Russland binden, warum das so war, warum, wieso, weshalb. Ja? Und ich glaube, das Video von gestern, das bringt es mal auf den Punkt, wo man sagen kann, okay, warum ist denn dieser Ukraine-Krieg überhaupt gestartet worden? Oder wer steckt denn da so ein bisschen dahinter? Und was war der langfristige strategische, was war das langfristige strategische Ziel? Und da muss man ansetzen. Und das ist augenöffnend. Ja? Ist augenöffnend. Und ich habe gestern auch gesagt, dass Europa genau in dieser Frage mehr Mittel zum Zweck ist für da drüben. Think twice. Wir sollten darüber nachdenken. So, liebe Freunde, Kameraden und Abonnenten, das war's für heute. Ich melde mich mal ganz gepflegt ab. Mein Name ist Thomas Gast und mein Motto ist, Krieg ist scheiße. Ich melde mich ab aller Bundeswehr, ich melde mich ab aller Fremdenlegion. Tschüss, Servus, macht alle gut, bye bye und Servus Deutschland. Ja, wir brauchen keinen Krieg. Krieg ist scheiße, das ist mein Motto. Und wir möchten auch nicht kriegstüchtig werden, gar nicht. War mal schon, das ging in die Hose und wir wollen das nicht wiederholen. Nie wieder die gleichen Fehler machen, ganz im Gegenteil, aus der Geschichte lernen. Das Böse und das Schlechte liegen lassen, braucht man nicht, weg damit. Das Gute übernehmen und ab in die Zukunft, in die gemeinsame Zukunft. Und was ist das Gute? Frieden. Und der Rest ist Bullshit. Tschüss, Servus, macht alle gut. Ich liebe euch.